NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag. Und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Nach den Anschlägen in Nigeria. Die Regierung will härter gegen Islamisten vorgehen. Gewalt in Syrien. Beim Beschuss von Homs sollen 25 Menschen ums Leben gekommen sein. Hackerangriff auf amerikanische Sicherheitsfirma. Tausende von Kreditkartendaten wurden gestohlen. Fukushima-Betreiber in der Kritik. Ein Regierungsbericht erhebt schwere Vorwürfe und Erinnerung an die Katastrophe. Vor 7 Jahren verwüstete ein Tsunami Thailand und Indonesien, zunächst nach Nigeria. Das Ziel der Attentäter war es, Christen zu töten. In Nigeria starben gestern mindestens 40 Menschen, als vor mehreren christlichen Kirchen im Land Bomben explodierten. Die Anschläge trafen die Gläubigen beim Weihnachtsgottesdienst. Verantwortlich dafür ist offenbar die Sekte Boko Haram, eine islamistische Gruppe in Nigeria, die sich Al-Qaida zum Vorbild genommen hat. Der Vatikan sprach von Taten aus blindem und absurdem Hass. Über die Entwicklung in Nigeria und die Reaktionen darauf berichtet Alexander Göbel.
Die Anschläge auf Kirchen in Nigeria mit mindestens 40 Toten haben weltweit Entsetzen und Empörung ausgelöst. Ein Sprecher von US-Präsident Obama sagte, man verurteile die sinnlose Gewalt und den tragischen Verlust von Leben am Weihnachtstag. Die USA seien im Kontakt mit den nigerianischen Behörden und hätten ihre Hilfe zugesichert. Der Vatikan sprach von der Grausamkeit eines blinden und absurden Hasses, der keinerlei Respekt vor dem menschlichen Leben habe. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sprach den Angehörigen der Opfer und dem nigerianischen Volk sein Beileid aus. Ban forderte ein Ende der religiös motivierten Gewalt in Nigeria. Auch Deutschland verurteilte die Anschläge scharf. Bundesaußenminister Westerwelle forderte Freunde und Partner aus der ganzen Welt auf, sich dem Übel von Terrorismus, Gewalt und Unterdrückung mit ganzer Kraft entgegenzustellen. Bundespräsident Wulff schrieb in einem Beileidstelegramm an den nigerianischen Präsidenten, die feige Gewalt sei von keiner Religion gedeckt. Es sei besonders verabscheuungswürdig, dass sich die Anschläge gegen Menschen richteten, die sich friedlich an Weihnachten in ihren Gotteshäusern versammelt hatten. Bei Bombenanschlägen vor christlichen Kirchen waren am ersten Weihnachtsfeiertag mindestens 40 Menschen getötet worden. Mehr als 35 Opfer forderte alleine die Explosion vor der vollbesetzten St. Theresa-Kirche in Madala, einem Vorort der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Zu den Anschlägen bekannte sich die radikal-islamische Sekte Boko Haram. Ihre Mitglieder bezeichnen sich als nigerianische Taliban. In Nigeria wollen sie einen islamischen Gottesstaat nach dem Gesetz der Scharia errichten. Der Sekte werden auch enge Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida nachgesagt. Unter den mehr als 70 Millionen Muslimen in Nigeria hat Boko Haram jedoch keinen Rückhalt. Nach den Anschlägen werden heute die Aufräumarbeiten und die Ermittlungen gegen Boko Haram fortgesetzt. Nigerias Präsident Jonathan sagte in Abuja, er werde in seinem Bemühen, die Hintermänner der Taten zur Rechenschaft zu ziehen, nicht nachlassen. Schon seit Donnerstag liefern sich Regierungstruppen und Boko Haram-Kämpfer heftige Gefechte im Nordosten des Landes. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten wurden dabei mehr als 100 Menschen getötet, darunter auch 50 Sektenmitglieder. Viele Bewohner sind auf der Flucht vor den Unruhen. Boko Haram hatte bereits an Weihnachten 2010 mehrere Attentate auf christliche Einrichtungen in Nigeria verübt. Dabei gab es mehr als 80 Tote. Afrikas bevölkerungsreichstes Land, in dem zur Hälfte Christen und Muslime leben, hat ein regelrechtes Terrorjahr hinter sich. Auf das Konto von Boko Haram gehen allein in diesem Jahr mehr als 500 Opfer.
In Syrien nimmt das Blutvergießen kein Ende. Die Hoffnung, dass die Beobachtermission der Arabischen Liga das Assad-Regime zur Zurückhaltung zwingen könnte, hat sich bisher nicht erfüllt. Eigentlich sollte ein Teil des Beobachterteams schon morgen seine Arbeit aufnehmen und den Abzug der Regierungstruppen aus den Städten überwachen. Doch Soldaten des Assad-Regimes gehen weiter mit brutaler Gewalt gegen die Opposition vor, unter anderem in der Protesthochburg Homs. Dort sollen heute über 25 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Stadt steht nach Angaben von Bewohnern unter Dauerbeschuss. Ulrich Leithold berichtet.
Das syrische Regime lässt keine Anzeichen von Zurückhaltung erkennen angesichts der beginnenden Beobachtermission der Arabischen Liga. Homs, drittgrößte Stadt des Landes, ist von der Armee abgeriegelt. Was sich im Innern der Millionenstadt abspielt, ist nicht nachvollziehbar. Bewohner melden arabischen Fernsehstationen schweren Beschuss, Kämpfe zwischen Aufständischen und der Armee und zahlreiche Tote. Ein Drittel der nach UNO-Angaben über 5000 Toten seit Beginn des Aufstands gegen Assad soll es allein in Homs gegeben haben. Deserteure erklären, einige Viertel Viertel zu No-Go-Zonen für die Staatsgewalt gemacht zu haben. Bei aller Verschleierung durch das Regime gibt die Schilderung der Flüchtlingsfrau Umm Wissam, die es nach Jordanien geschafft hat, doch einen Eindruck der Lage in Homs. Wenn es da in einem Viertel Proteste gibt, bestrafen sie alle, schießen mit Panzern und verhindern die Versorgung mit Lebensmitteln, Diesel und Gas. Einwohner bestätigen, dass Gewalt inzwischen von beiden Seiten ausgeht. Sicher ist, dass in Homs seit Wochen Bürgerkrieg herrscht. Auch religiöse Konflikte sind bekannt. Kämpfe von Sunniten gegen die Minderheit der Alawiten, der Assad angehört, wechselseitige Morde und Entführungen. Die Hauptlast trägt die Zivilbevölkerung, weshalb die Opposition die erste Beobachtergruppe der Arabischen Liga drängt, sich umgehend nach Homs aufzumachen. Die arabischen Staaten hatten mit Syrien nach Wochen der Verzögerung durch Damaskus vereinbart, den Rückzug von Panzern und Soldaten aus den Brennpunkten der Gewalt und die Freilassung von Gefangenen zu überwachen. 50 Beobachter nehmen in Zehnergruppen ihre Arbeit auf. Louis Safi vom syrischen Nationalrat, der wichtigsten Gruppierung des politischen Widerstands. Sie müssen zuerst nach Homs, das unter Dauerbeschuss steht. Natürlich werden die syrischen Behörden ihre Spielchen mit ihnen spielen, aber die Beobachter sind hervorragende Experten. Wir hoffen, dass sie zum Schutz der Bevölkerung in Homs und anderswo beitragen können, aber letztlich hängt das vom Regime ab. Durchgesetzt hat das Regime, dass die Beobachter militärisch sensible Einrichtungen nicht betreten dürfen. Ein dehnbarer Begriff. Die Opposition fürchtet, dass Inhaftierte dorthin verbracht werden, um sie den Beobachtern zu entziehen. Entscheidend für den Erfolg ihrer Mission aber dürfte die Frage sein, ob die Opposition ihr kategorisches Nein zum Dialog mit dem Regime aufgibt. Den verlangt die Paketlösung der Arabischen Liga. Sonst wäre die Mission gescheitert. Nach einem Sinneswandel sieht es aber nicht aus. Alle Oppositionsgruppen haben erklärt, mit Mördern würden sie sich nicht an den Verhandlungstisch setzen.
Aus Amman berichtete Ulrich Leithold. Über 90.000 Menschen sind auch in diesem Jahr wieder nach Bethlehem gekommen, um hier, wo nach christlicher Überlieferung Jesus geboren wurde, Weihnachten zu feiern. In seiner Predigt warb der lateinische Patriarch von Jerusalem für Frieden, Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten. Doch davon ist die Region weit entfernt. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich weiter verschärft in diesem Jahr. Auch der Versuch der Palästinenser, dem eigenen Staat näher zu kommen über den Antrag auf Vollmitgliedschaft in der UN, hat die Fronten nicht aufbrechen können. Trostlose Aussichten für den Nahen Osten. Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Thorsten Teichmann.
Wer über den Nahen Osten berichtet, kann am Jahresende immer wieder sagen: Schade, wieder nichts geworden aus dem Versuch, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Konfliktparteien. In diesem Jahr kommt verschärfend hinzu, den einzigen Versuch, die festgefahrene Situation zwischen Palästinensern und Israelis aufzubrechen, hat der Westen versenkt. Die Rede ist vom Antrag des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas auf Anerkennung vor den Vereinten Nationen. Eine ernsthafte Debatte über das Gesuch der Palästinenser im Sicherheitsrat, eine offene Diskussion um Aufnahme in die Vereinten Nationen, hätte Politiker in der Region und in der Welt in Bewegung gebracht. Ihre ausgetretenen rhetorischen Pfade von falschen Vorbedingungen, Roadmap und Nahostquartett endlich zu verlassen. Vielleicht wäre Ihnen dabei wieder aufgefallen, dass dieser Konflikt jedes Jahr hunderte Menschen das Leben kostet und Tausende um Einkommen, Freiheit und Sicherheit bringt. Was stattdessen passiert ist: Europa und die USA haben den Palästinensern eine starke Resolution des Nahostquartetts angeboten und um einen Rückzieher im Sicherheitsrat gebeten. Jetzt kann man Abbas nur gratulieren, dass er sich genau darauf nicht eingelassen hat. Denn die haltlose Ankündigung der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton, direkte Gespräche könnten innerhalb eines Monats beginnen, zeigt, wie wenig sich die Vermittler mit der Realität auseinandersetzen wollen. Wichtig ist zu erkennen, die israelische Regierung sieht sich gegenwärtig nicht gezwungen zu verhandeln. Die Situation ist aus ihrer Sicht handhabbar auch ohne palästinensischen Staat. Denn die Zusammenarbeit mit den palästinensischen Sicherheitsdiensten im Westjordanland ist eng und für den Gazastreifen sieht sich das israelische Militär in der Lage, jederzeit einzugreifen. Eine neue Debatte um die Aufnahme der Palästinenser in die UN könnte das Kräfteverhältnis etwas ändern. Dabei geht es nicht darum, Israel zu schaden, sondern darum, den Status quo aufzubrechen, der gegenwärtig Verhandlungen verhindert. Die Verteilung der Kräfte muss eine andere sein, damit eben beide Seiten zuerst zu Gesten und dann zu Zugeständnissen bereit sind. Und solange der Westen keine bessere Idee hat, Bewegung in die Sache zu bringen, ist Abbas Vorschlag immer noch einen Versuch wert.
Thorsten Teichmann kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Anonymous nennt sich eine Hackergruppe, die es inzwischen international zu einiger Bekanntheit gebracht hat, unter anderem mit Angriffen auf Gegner der Internet-Enthüllungsplattform WikiLeaks. Jetzt ist Anonymous, jedenfalls nach eigenen Angaben, ein neuer Coup gelungen. Die Hacker wollen die Webseite einer amerikanischen Sicherheitsfirma geknackt haben. Offenbar wurden Tausende von Kreditkartendaten gestohlen. Ziel sei es, mehr als $1 Million als Weihnachtsspende umzuverteilen, so die Gruppe. Aus Washington, Sabine Müller.
Wer am Sonntagabend Ortszeit versuchte, auf die Internetseite der texanischen Sicherheitsberatungsfirma Stratfor zu gelangen, der sah nur den Hinweis: Diese Seite wird zurzeit gewartet, bitte versuchen Sie es später noch einmal. In einer E-Mail teilte das Unternehmen seinen Kunden mit, man sei das Opfer eines Hackerangriffs geworden und habe Experten für Identitätsdiebstahl eingeschaltet, um betroffenen Kunden zu helfen. Bisher galt es als gut gehütetes Geheimnis, wer die Dienste von Stratfor in Anspruch nimmt, um sich in Sicherheitsfragen beraten zu lassen. Laut den Daten, die Anonymous ins Netz gestellt hat, gehören US-Ministerien, das Militär, Banken und Firmen wie Apple und Microsoft dazu. Jetzt nicht mehr privat und geheim, spotten die Hacker in einer Botschaft per Twitter. Anonymous erklärt, der Hack sei ein leichtes gewesen, die Daten seien nämlich nicht verschlüsselt gewesen. Wenn das stimmt, wäre das äußerst peinlich für die Sicherheitsfirma. Einer von Stratfors Vizepräsidenten erklärte nur schwammig, man habe natürlich Schutzmaßnahmen getroffen, aber es sei extrem schwierig, sich gegen eine konzertierte Hackerattacke zu wehren. Insgesamt will Anonymous die Informationen von etwa 90.000 Kreditkarten gestohlen haben. 4.000 davon wurden ins Internet gestellt. Außerdem Fotos, die beweisen sollen, dass die Hacker die Informationen nutzten, um Überweisungen zu tätigen. Angeblich wurden insgesamt mehr als $1 Million an wohltätige Organisationen gespendet. Einige der Opfer haben bestätigt, dass von ihren Konten nicht autorisierte Abbuchungen vorgenommen wurden. Ein langjähriger Mitarbeiter einer texanischen Bank, der vor kurzem in Rente ging, sagt, von seinem Konto seien insgesamt $700 an Spenden für 5 Hilfsorganisationen abgebucht worden. Anonymous hat in den letzten Monaten mit einer Reihe von Aktionen Schlagzeilen gemacht. Zuletzt legten die Hacker unter anderem die Webseite des syrischen Verteidigungsministeriums lahm, um gegen die blutige Niederschlagung regierungskritischer Demonstrationen zu protestieren. Im letzten Jahr gab es Racheaktionen gegen Firmen, die als Feinde der Enthüllerplattform WikiLeaks wahrgenommen wurden. Eine Verbindung zu WikiLeaks hat auch die aktuelle Aktion. Die Hacker fordern, der mutmaßliche WikiLeaks-Informant Bradley Manning, der seit 1,5 Jahren in einem Militärgefängnis sitzt, solle endlich mal anständig essen gehen dürfen. Anonymous hat weitere Aktionen angekündigt, unter anderem gegen Stars wie Lady Gaga oder Justin Bieber. Zitat der Hacker: Wir wollen den Weihnachtsspaß noch die ganze Woche verlängern.
Jetzt hat es die japanische Regierung noch einmal schwarz auf weiß. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima reagierten die Behörden konfus und fehlerhaft. Die Arbeiter des Kraftwerkbetreibers TEPCO waren schlecht ausgebildet und nicht auf eine solche Notsituation vorbereitet. So steht es in einem Zwischenbericht zur Atomkatastrophe, den die Regierung heute veröffentlicht hat. Aus Tokio, Peter Kujat.
Es war keine große Überraschung, was die unabhängige Kommission in ihrem Zwischenbericht zur Atomkatastrophe von Fukushima heute bekannt gab. Aber ihre Aussagen stehen im klaren Widerspruch zur hauseigenen Untersuchung von TEPCO. Der Energiekonzern hatte sich angesichts der vermeintlich unerwarteten Höhe des Tsunami infolge des schweren Erdbebens am 11. März von jeglicher Verantwortung freigesprochen. Das unabhängige, aber rechtlich nicht bindende Gremium hält hingegen fest, dass es ausreichend Hinweise auf die Möglichkeit eines großen Tsunami gegeben hätte, Schutzmaßnahmen aber aus Kostengründen von TEPCO nicht getroffen worden seien. Am Abend hatte der Vorsitzende der Kommission den Zwischenbericht an den japanischen Premierminister Noda übergeben und betonte, dass man sich weiterhin anstrengen wolle. In dem 500 Seiten dicken Dokument werden eine Reihe von Versäumnissen aufgelistet. Dazu gehört auch die Kommunikation zwischen den Behörden und dem Betreiber TEPCO. Nach der Befragung von 456 handelnden Personen stellt das Gremium fest, dass die Regierung zu Beginn keine klare Evakuierungsaufforderung herausgab, weil das dafür vorgesehene Computerprogramm zur Simulation der radioaktiven Belastung Speedy anfangs nicht genutzt wurde. Auch waren die entsprechenden räumlichen Einrichtungen unbrauchbar, da man einfach vergessen hatte, entsprechende Filter in das Notfallzentrum einzubauen, damit durch die Klimaanlage nicht radioaktive Partikel ins Gebäude gelangen können. Professor Hisashi Ninokata vom Tokyo Institute of Technology gehen die Aussagen nach einer ersten Analyse nicht weit genug. Es war gedacht, dass im Krisenfall der Premierminister mit seinen Leuten die Sache in die Hand nehmen würde. Aber die Situation blieb sehr unübersichtlich. Viele Dinge bleiben im Dunkeln. Gerade in Bezug auf die Frage, wie sich die Lage unmittelbar nach dem Unfall entwickelt hat. Ich wünsche mir deshalb eine weitergehende Untersuchung. Einige Fehler brandmarkte die Kommission aber schon in ihrem Zwischenbericht. Sie bemängelte zum Beispiel, dass zur Krisenzeit zu wenige gut ausgebildete Arbeiter von TEPCO in der Anlage von Fukushima 1 gewesen seien. Deshalb hätte man die Zeichen bezüglich der Notkühlung im Block 1 und 3 falsch interpretiert. Wenn entsprechend geschultes Personal zur Verfügung gestanden hätte, dann hätten die Kernschmelzen zumindest begrenzt werden können.
Wenn es um die Zukunft des Euro geht, wird die Stimmung unter Experten schnell düster. 2012 werde das Entscheidungsjahr für den Euro, sagt der Chefvolkswirt der Deutschen Bank Thomas Mayer. Es gehe um nichts Geringeres als die Frage, ob die europäische Gemeinschaftswährung überlebe. Wolfgang Schäuble ist da optimistischer. Er gehe davon aus, dass sich die Finanzmärkte im kommenden Jahr wieder beruhigten, so der Bundesfinanzminister. Im kommenden Jahr, genau zum Jahreswechsel, feiert der Euro als Zahlungsmittel sein 10-jähriges Jubiläum. Aber in Brüssel sind viele Fachleute, wie Martin Bohne berichtet, nicht gerade in Sektlaune.
Ehrlich gesagt, zum Feiern ist mir gerade nicht zumute.
Nein, ich glaube nicht, dass es jetzt angebracht ist zu feiern.
Der Euro feiert seinen Geburtstag ja nicht. Im Moment ist es ja auch allen daran gelegen, ihn erstmal wieder zu stabilisieren.
Feiern? Nein, danke. Da sind sich die Politiker und Experten in Brüssel einig. So wie der grüne Sven Giegold, der Ökonom Yannis Emmanouilidis und der liberale Alexander Graf Lambsdorff. Der Jubilar ist gerade auf Intensivstation. Aber eine Missgeburt sei der Euro deshalb noch lange nicht.
Ich glaube, dass der Euro-Einführungstermin immer nach wie vor noch ein Grund ist, optimistisch in die Zukunft zu gucken. Denn der Euro ist eine gesunde Währung, der Euro ist ein Glücksfall für die gesamte Europäische Union. Er muss aber politisch anständig verteidigt werden und hier liegt noch vieles im Argen.
Redet sich der SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann fast schon wieder in Feierlaune. Gute Währung, aber falsche Politik, das sieht auch der grüne Giegold so.
Die Euro-Währung war eine gute Idee und ist leider sehr schlecht gemacht.
Der Euro im Grunde genommen und trotz allem eine Erfolgsgeschichte. Yannis Emmanouilidis von der Brüsseler Denkfabrik EPC meint ja.
Ich glaube, da sind die Zahlen recht eindeutig. Über die 10 Jahre war der Euro tatsächlich stabiler als die D-Mark beispielsweise in ihren letzten 10 Jahren.
Alexander Graf Lambsdorff nennt ein weiteres Pro-Euro-Argument.
Und im Außenverhältnis begann der mal bei 80, 85 Cent gegenüber dem US-Dollar und war jetzt jahrelang bei 1,40 Dollar, also eine ganz starke Währung.
Und dennoch, der Euro steht für alle sichtbar auf der Kippe. Die Politiker sprechen nicht so gerne von der Gefahr des Scheiterns. Der Wissenschaftler Guntram Wolf nimmt aber kein Blatt vor den Mund.
Ich glaube, ich habe noch nie die Brüsseler Community wirklich so ängstlich gesehen. Also ich glaube, die Leute haben wirklich Angst davor, dass das Projekt scheitert.
Die Folgen eines Auseinanderbrechens der Eurozone wären dramatisch. Auch in Deutschland. Davon ist Guntram Wolf von der Denkfabrik Bräuchel überzeugt. Bankrotte Banken, ein massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und deshalb könne die Devise nur sein, Augen zu und Flucht nach vorn.
Deswegen ist die Wahl eigentlich nur, wir müssen weiterhin zu einer stärkeren politischen Union.
Wo die europäische Ebene mehr Macht bekommt, um Schuldensünder an die Kandare zu nehmen. Solche Durchgriffsrechte sind bei der Schaffung der Währungsunion viel zu kurz gekommen. Und das Wenige, was es in den Stabilitätspakt schaffte, das wurde nicht einmal angewendet. Jetzt basteln die europäischen Führer daran, den fehlenden Unterbau für ein solides Währungsgebäude nachzuliefern. Der große Handlungsdruck zeigt Wirkung, meint der Wirtschaftswissenschaftler Emmanouilidis.
Also ich glaube, man darf nicht vergessen, dass in den letzten 1-2 Jahren noch einiges vollbracht wurde, was vielleicht vor 3-4 Jahren noch unmöglich erschien. Aber es fehlen noch Elemente in der Krisenbewältigung.
Und diese Herausforderung ist gigantisch.
Man muss, während der Patient krank ist und während er operiert ist, muss man ihm sagen, und jetzt rennt es auch noch ein Marathon.
Noch scheint der politische Wille da zu sein, die Herkulesaufgabe anzugehen. Emmanouilidis glaubt daher, dass der Euro überleben wird. Auch Alexander Graf Lambsdorff ist davon überzeugt.
Am 20. Jahrestag gibt es dann auch eine Geburtstagstorte.
Aus Brüssel war das Martin Bohne. Auf der Insel Phuket in Thailand sprachen geistliche Gebete. In der Provinz Aceh auf Sumatra kamen Angehörige an einem Massengrab zusammen. Kinder pflanzten symbolisch Papierblumen. Viele tausend Menschen haben heute in Thailand und in Indonesien an die Opfer der Tsunami-Katastrophe erinnert. Am zweiten Weihnachtstag, vor genau 7 Jahren, starben rund um den Indischen Ozean über 220.000 Menschen, als ein Erdbeben riesige Flutwellen auslöste. Udo Schmidt mit einem Rückblick.
Es war früh morgens an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 auf Phuket, der beliebten thailändischen Urlaubsinsel. Die Sonne schien, viele Menschen waren schon am Strand, als erst gegen 8 Uhr ein Erdbeben gemeldet wurde und dann einige Zeit später die Flutwelle, der Tsunami, kam. Anfangs hatte sich das Meer weit zurückgezogen. Fischerboote lagen plötzlich auf dem Trockenen. Ein Anblick, der fatalerweise noch mehr Touristen an den Strand lockte, die sich dann vor der 10 Meter hohen Welle nicht mehr in Sicherheit bringen konnten. Danach war nichts mehr wie vorher. Es war die größte bis dahin erlebte Katastrophe im Indischen Ozean. Insgesamt 226.000 Menschen kamen ums Leben. In Indonesien, dort an der besonders schwer getroffenen Küste von Aceh, in Indien und auf Sri Lanka sowie an der Küste und auf den Inseln Thailands. Hier starben besonders viele Touristen. Viele Deutsche, die Tage später von ihren angereisten Angehörigen gesucht wurden.
Wir sind gestern angekommen, wir suchen unseren Sohn und unsere Enkeltochter. Es sind keine vollständigen Listen und es ist sehr schwer, muss man sagen. Die wollen alle helfen, aber es ist einfach alles durcheinander.
Budi Admati Adiputro vom Nationalen Katastrophenzentrum der indonesischen Regierung war 2004 der Leiter des Tsunami-Katastrophenschutzteams in Aceh.
About 1,000 unit boat are moved from the sea to the land.
Über 1.000 Boote wurden weit ins Landesinnere geschleudert. Mehr als 500.000 Menschen waren obdachlos. Wir hatten damals allein im ersten Monat nach dem Tsunami 430 Notlager für obdachlose Menschen errichtet. 130.000 Menschen in Aceh sind ums Leben gekommen. 38.000 Menschen wurden vermisst. Es gab insgesamt also 168.000 Tote und Vermisste allein in Aceh.
About 160.000 more saved people dead and missing.
Mit viel internationaler Hilfe wurden die Küstenstriche wieder aufgebaut. Inzwischen ist ein Tsunami-Warnsystem installiert, das seit Ende 2008 arbeitet und recht zuverlässig bedrohliche durch Seebeben hervorgerufene Monsterwellen vorhersagt. Nur manchmal arbeiten einige der Bojen nicht, weil Fischer ihre Boote daran festgemacht und die Bojen dabei zerstört haben oder weil ganz einfach niemand die Batterien ausgewechselt hat.
Wieder muss in China ein Regimekritiker ins Gefängnis. Zu 10 Jahren Haft hat ein Gericht im Südwesten des Landes den Dissidenten Chen Zi verurteilt. Sein Verbrechen waren offenbar kritische Essays, die die Justiz als subversiv einstufte. Aus Shanghai, Markus Rimmele.
Ein Volksgericht in der südchinesischen Stadt Guiyang befand Chen Xi der Anstiftung zum Umsturz schuldig. Die Anklage bezog sich auf 36 Essays, die Chen geschrieben und im Internet verbreitet habe. Das berichtet seine Ehefrau Zhang Qunxuan. Ihr Mann beteure seine Unschuld, wolle aber keine Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen, so Zhang. Dem 57-jährigen Chen Xi droht nun seine dritte Haftstrafe. Zum ersten Mal musste er für 3 Jahre ins Gefängnis wegen seiner Teilnahme an den Studentenprotesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989. Eine weitere 10-jährige Haftstrafe folgte. Chen gehört zu den Unterzeichnern der sogenannten Charta 08, in der Intellektuelle vor 3 Jahren ein Ende der Einparteienherrschaft gefordert hatten. Erst vor 3 Tagen wurde ein anderer Dissident, Chen Wei, zu 9 Jahren Haft verurteilt. Diese Häufung rund um Weihnachten ist kein Zufall, sagt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch Asia. Wegen der Feiertage sind viele Diplomaten und Journalisten im Urlaub. So versuche Peking, die internationale Kritik zu begrenzen. Im Jahr 2011 gingen die chinesischen Behörden gegen Hunderte von Kritikern mit besonderer Härte vor. Auslöser dafür waren die Volksaufstände in der arabischen Welt. Peking versucht, Proteste bereits im Keim zu ersticken.
In Berlin beginnt am Mittwoch ein großes ökumenisches Glaubensfest. Etwa 30.000 junge Christen kommen dann zusammen zum europäischen Jugendtreffen der Gemeinschaft von Tese. Wege des Vertrauens heißt das Motto des Berliner Treffens. Und viele der Vorbereiter sind heute schon an der Spree eingetroffen. Aus Berlin Matthias Bertsch.
In den Messehallen am Funkturm herrscht ein Durcheinander zahlloser Sprachen. Bevor das TC-Jugendtreffen am Mittwoch offiziell beginnt, sind heute bereits rund 1500 Jugendliche aus ganz Europa in Berlin eingetroffen. Um zu helfen, erklärt Bruder Richard, der das Treffen mitorganisiert.
Die bereiten jetzt die Hallen vor, damit diese Ausstellungshallen so Kirchen werden. Das ist eine Arbeit zum Beispiel. Andere bereiten die ganze Essensverteilung vor. Andere bereiten sich vor, die 30.000 zu empfangen, die dann in 2 Tagen kommen. Und einige gehen auch jetzt schon in die Gastgemeinden, um den Berlinern zu helfen, dann die Leute zu empfangen am 28.
Einer der Jugendlichen ist Matteo aus Italien. Er hat sich gestern Morgen in Mailand mit dem Bus auf den Weg nach Berlin gemacht.
I'm looking for something, but I don't know what.
Ich bin auf der Suche, sagt er, aber ich weiß nicht, wonach. Ich bin in einer Phase meines Lebens, in der ich nicht weiß, wohin. Aber ich glaube, dass dieses Treffen mir eine interessante Erfahrung ist. Und ich hoffe, dass ich hier rausfinde, was ich aus meinem Leben machen will. Auch Tanja aus der Ukraine hilft bei den Vorbereitungen. Die 25-Jährige war schon auf einigen der europäischen Jugendtreffen. Man kriegt auf diesen Treffen immer Anregungen von anderen, sagt sie. Sowas inspiriert oder bestärkt einen. Weil es ist schwierig, wenn man in seiner Gesellschaft allein etwas verändern will. Zum Beispiel Umweltverschmutzung. Das ist in der Ukraine ein großes Problem, aber die Leute kümmern sich nicht drum, weil sie wirtschaftliche Probleme haben. Und wenn man zu den europäischen Jugendtreffen kommt, dann trifft man Leute, die ähnlich denken. Das gibt einem Anregungen und bestärkt einen. Im Mittelpunkt des 5-tägigen Treffens, das vormittags in zahlreichen Kirchengemeinden sowie nachmittags in den Messehallen stattfindet, stehen Gebet und Gesang. Daneben gibt es aber auch die Möglichkeit zur Diskussion mit Politikern. Beides gehört zusammen, sagt Stefan, der als Freiwilliger bereits öfter in der christlichen Gemeinschaft im Süden Frankreichs war. Der 20-jährige Theologiestudent verweist auf den Gründer der Bruderschaft, Frère Roger.
Frère Roger war immer ganz wichtig, dass es Kontemplation ist, also Reflexion, Gebet, aber auch Kampf. Also Einsatz für andere, Verantwortung übernehmen, zu sehen, wie kann man die Welt bewohnbarer machen, menschlicher machen. Und gerade hier ist es eine Herausforderung in so einer urbanen Umgebung, in der Stadt. Wie kann man unter Menschen Vertrauen bilden, die nicht mal die Nachbarn kennen, nicht? Wie kann man da Wege des Vertrauens gehen?
Rund 30.000 Jugendliche wollen diesen Pilgerweg des Vertrauens, so das Motto des Jugendtreffens, ab Mittwoch bestreiten. Ob die Berliner ihnen allerdings genug Vertrauen entgegenbringen, ist in einem Punkt immer noch ungewiss. Obwohl TC-Brüder und Kirchengemeinden seit Wochen dafür werben, haben sich bislang nicht genug Gastfamilien gefunden, die einen Schlafplatz anbieten. Voraussichtlich werden rund 4.000 Jugendliche in Schulen und Turnhallen übernachten müssen.
Klagen und Jammern über die Bahn und ihre Mängel gehören zum Alltag in Deutschland. Dabei würde ein Blick über die Grenze Richtung Osten zeigen, dass es uns hier noch vergleichsweise gut geht. In Polen kann Bahnfahren zum persönlichen Stresstest werden, vor allem an den Weihnachtstagen. Henryk Jarczyk hat sich ins Getümmel begeben.
Es seien jedes Jahr die gleichen Szenen, heißt es. Tausende völlig entnervte Passagiere, die verzweifelt einen Platz im Zug zu ergattern versuchen würden. Dabei ginge es nicht unbedingt um eine Sitzgelegenheit, betonen sie. In vielen Fällen schildern Betroffene, zum Beispiel am Breslauer Hauptbahnhof, bekämen sie nicht einmal die Möglichkeit, auf den Gängen zu stehen. Wer mit Kindern unterwegs ist und sitzen will, muss durchs Fenster steigen. Und das in der Europäischen Union? Eine Tragödie ist das. Es ist wirklich voll. Es gibt einfach zu wenige Waggons. Nicht mal auf den Korridoren gibt es Platz. Es ist immer so um die Weihnachtszeit. Nichts hat sich geändert. Seit 12 Jahren fahre ich so und es gibt immer Kämpfe um einen Platz. Schlamperei ohnegleichen, klagen die Passagiere in Breslau, wie zu Zeiten der Kommunisten eben. Eine Schande sei das für ein Land, das innerhalb der Europäischen Union sich zum Musterschüler aufspielen würde. Ich fahre so früh, wie ich nur kann, und dennoch gibt es Stress. Gleichgültig, ob wir sitzen oder nur stehen wollen. Aber wir wissen, wie es um die polnische Bahn bestellt ist. Vorwürfe, mit denen Bahnverantwortliche seit Jahren konfrontiert werden. Aber nicht ohne Folgen, wie sie versichern. Vielerorts wäre die Bahn auf den alljährlichen Ansturm immer besser vorbereitet. Verhältnisse wie die in Breslau seien eher die Ausnahme. Die polnische Bahngesellschaft verfügt über ein modernes Buchungssystem. Damit wird uns angezeigt, wie viele Plätze potenziell besetzt werden. Manchmal, sagt ein Reisender in Warschau, sei es offenbar die Macht der Gewohnheit, die auf einigen Bahnhöfen für Chaos sorgen würde. Die meisten Passagiere würden sich auf die ersten einfahrenden Waggons stürzen, während es hinten im Zug jede Menge Platz gäbe. Passagiere, die scheinbar den Glauben an eine sich bessernde Bahn längst verloren haben müssen. Zu Unrecht, wie Bahnchef Malinowski meint. Na dann, gute Fahrt.
Soweit der Bericht von Hendrik Jarczyk. Und soweit auch für heute das Echo des Tages an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag. Wie immer können Sie sich diese Sendung als Podcast herunterladen. Im Internet unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.